Ich bin 30 Jahre, mein Haar wird grau, ich bin nicht müde. Mit diesen drei Zeilen charakterisiert sich einer, der 5 Jahre lang in einem bayerischen Gefängnis saß, zum Teil unter gemeinsten Bedingungen. Der Schriftsteller Ernst Toller, einer der führenden Vertreter der Münchner Räterepublik. In seinem Buch »Eine Jugend in Deutschland« hat er die Geschichte seines Lebens erzählt, bis zum 30. Jahr und zum Tag der Entlassung. Unser Thema heute im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Willkommen, sagt Nils Beintger.
Ich fasse das Leid nicht, das der Mensch dem Menschen zufügt. Sind die Menschen von Natur so grausam? Sind sie nicht fähig, sich hineinzufühlen in die Vielfalt der Qualen, die stündlich, täglich Menschen erdulden? Ich glaube nicht an die böse Natur des Menschen. Ich glaube, dass er das Schrecklichste tut aus Mangel an Fantasie, aus Trägheit des Herzens.
Und auch gegen diese Trägheit des Herzens schrieb Ernst Toller an. Für den Münchner Schriftsteller und Dramatiker Albert Ostermeier ist die Autobiografie »Eine Jugend in Deutschland« ein Lebensbuch. Und mehr noch, Ernst Toller, so erzählt Albert Ostermeier, habe für ihn so viel verändert. Das liegt auch an der Haltung, in der Toller das eigene Leben in den Blick genommen hat.
Er hat gesagt, Menschsein ist ein Luxus, den man bezahlen muss. Was nichts anderes heißt, dass zum Menschsein und zu diesem Privileg in einer Demokratie zu leben, es genauso gehört, Haltung zu zeigen, Gesicht zu zeigen, Haltung zu haben und zu wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es einfach auch demokratische Pflichten gibt und dass jeder für ein besseres Leben und für ein Leben in Würde und für diese Gleichberechtigung, dass man für die kämpfen muss. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass man sich nicht zurücklehnen kann, sondern dass jede Einzelne gefordert ist, für diese Ideale dafür zu kämpfen und auch dann, wenn man einen persönlichen Preis dafür zahlen muss.
Albert Ostermeier im Gespräch über Ernst Toller und ein wichtiges Credo dieses Schriftstellers und zeitweiligen Politikers. Als Vorsitzender des Zentralrats der Münchner Räterepublik bekleidete er wenige Wochen das höchste Amt. In seiner Autobiografie »Eine Jugend in Deutschland« erzählt Ernst Toller, geboren 1893 in Samoczyn in der Provinz Posen, vom Aufwachsen in einer bürgerlichen Familie, vom späten Kaiserreich, von Weltkrieg, unerträglicher Fronterfahrung und der Wende zum Pazifismus, von der Novemberrevolution und von der Haft in Niederschönenfeld, 50 Kilometer nördlich von Augsburg entfernt. Ein Buch über die erste Hälfte des Lebens und eine Zeitspanne mit vielen tiefen politischen Zäsuren. Albert Ostermeier zählt den, der der Auskunft gibt, zu den ihn prägenden Autoren. Ich wollte wissen, warum.
Ja, Toller war für mich wirklich einer der zentralen Autoren und diese Leseerfahrung schlechthin. Ich war damals in der Klosterschule und hatte wirklich eine fantastische und fanatische Deutschlehrerin, die immer gegen den Strich war oder Jonsen wird sagen, sie ging immer quer über die Gleise. Und sie war eine ehemalige Klosterschwester und sie hat mich überhaupt erst zur Literatur gebracht und dann erst über Büchner, dann sonst tot, war ich dann selbst einfach so begeistert von Literatur und habe mir dann eben eine Jugend in Deutschland in die Hände gegeben und hat gesagt, ich müsste unbedingt dieses Buch lesen. Und dann habe ich das gelesen und ich war wirklich vom ersten Moment an zutiefst berührt, fasziniert irgendwie und war sofort Feuer und Flamme für dieses Buch und habe gemerkt, dass es schon beim Lesen mein Leben verändert. Weil in diesem Buch war all diese Leidenschaft, diese Unbedingtheit, dieser Kampf für das Gerechte, dieses aufregende Schriftstellerleben. Und ich habe das dann gelesen und fast in einem durch. Und dann habe ich gedacht, ich möchte unbedingt mehr wissen über Ernst Toller und vor allem auch über die Räterepublik. Denn ja, jeder, der schreibt oder der hier anfängt zu schreiben, versucht natürlich, sich so eine Traditionslinie zu bauen und sagt, was waren die Autorinnen und Autoren, die wirklich gegen den Strich waren, die in diesem Land andere Positionen vertreten haben. Und Bayern war ja gerade, in der Zeit, als ich das gelesen habe, war noch Franz Josef Strauß der Ministerpräsident. Und als er starb, lief klassische Musik im Bayerischen Rundfunk. Also in dieser Zeit habe ich dann begonnen, mich mit der Räterepublik zu beschäftigen, sehr intensiv zu beschäftigen, zu recherchieren und fand einfach, dass die meisten Darstellungen in den Schulbüchern und alle verfälscht waren und dass es eigentlich so gut wie nichts über diese Räterepublik gab, der wir ja diesen Begriff Freistaat Bayern verdanken. Und bin dann immer tiefer in diese tolle Begeisterung hinein und habe versucht, alles zu sammeln, was ich bekommen konnte, zu recherchieren und habe dann ja sein ganzes Werk inhaliert.
Wie konnte man denn damals sammeln? Das war ja sozusagen noch vor digitalen Zeiten, war Toller doch kaum präsent, oder?
Naja, es gab diese Frühwald-Ausgabe, aber alles muss man sich eigentlich...
Wolfgang Frühwald, der große Germanist.
Der große Germanist und großer Toller-Forscher. Und man musste sich eigentlich alles finden. Und was ja auch unglaublich schön war, dass du ja auf so eine Abenteuerreise gingst durch Antiquariate. Ich war also in jedem Antiquariat, habe ich geschaut, ob es etwas zu Toller gibt. Überall, wo ich in der Welt war. Ich habe zum Beispiel in Buenos Aires ganz fantastische Toller-Ausgaben gefunden oder wo sie in Schulen dort Schellackplatten aufgenommen haben und die Autoren, wenn sie dort waren, wie Zweig, Toller dort eingesprochen haben und habe dann immer mehr. Ich habe dann habe dann noch die Enkelin seiner Frau gefunden und mit der Materialien, die vorher nicht da waren. Und es war natürlich immer wirklich eine Entdeckungsreise, weil du konntest nicht einfach nur im Internet eingeben und suchen, sondern es war dann auch dieses zufällige Finden. Und ich habe eigentlich jedes Buch, das ich, wenn ich irgendwie bei Freunden und Freundinnen irgendwie zu Hause war, eingeladen war bei Feiern, bin ich immer an der Bücherwand entlang und habe Bücher rausgezogen und habe ins Personenregister geschaut, ob Toller auftaucht. Und somit hat sich dann das immer mehr verdichtet.
Im Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen blicken wir auf Ernst Tollers Lebenserzählung, eine Jugend in Deutschland, in der Weimarer Republik geschrieben und 1933 schon im Exil erschienen. Die Geschichte eines Menschen, der aus einer bürgerlichen Familie kommt, der dann als Freiwilliger auch recht begeistert in den Ersten Weltkrieg zieht, dort aber die große Wandlung erfährt. Er wird Pazifist und ein erbitterter Kritiker des Militarismus und schließlich eine der zentralen Figuren in der Münchner Räterepublik. Die Erstausgabe der Jugend in Deutschland liegt bei Ihnen, Albert Ostermeier, auf dem Tisch. Wie lesen Sie diese Lebensgeschichte heute? Was beschäftigt Sie heute in der Auseinandersetzung damit?
Also ich denke, dass eine Jugend in Deutschland eigentlich eine Pflichtlektüre sein müsste. Ich denke, das müsste wirklich in jeder Schule gelesen werden, weil das Faszinierende daran ist nicht nur, dass er wirklich ein brillanter Analytiker seiner Zeit war, mit einer derart radikalen Selbstbeachtung. Und er geht immer mit sich selbst ins Gericht, analysiert, wie die Situationen waren, das Historische. Er ist einfach ganz anders. Man hat der Toller immer denunziert und hat gesagt, er war so ein Frauenheld und nur ein Schwärmer und Toller ist dieses O-Mensch-Pathos. Aber Toller war, was die wenigsten wissen, war einfach ein ganz wirklich radikaler Leser dieser Gesellschaft und dieses Nationalsozialismus und der Rechten. Und er hat es von Anfang an wirklich ganz präzise analysiert. Und wenn man eine Jugend in Deutschland liest, ist dieses Buch natürlich auch absolut konträr zu seinen Stücken. Seine Stücke waren ja spätexpressionistisch und dieses Schwalbenbuch, das kann man zum Teil wirklich nicht mehr lesen, aber seine Prosa ist ganz luzide, ist ganz eigentlich von einer neuen Sachlichkeit geprägt. Und er beschreibt da einfach seine eigene Geschichte und seine eigene Geschichte auch mit Ideologien, mit dem, wie man einfach manipuliert wird, wie man ideologischen Systemen anheimfällt und wie man sich davon dann emanzipiert. Und beschreibt eigentlich auch ohne jede Schonung seine Rolle in der Republik, die Fehler, die er gemacht hat, die Fehler, die sie gemacht haben. Und daraus, wie natürlich dieser Nährboden war für den Nationalsozialismus. Und diese Geschichte, wie jemand sich selbst findet und seine Position findet und seine Haltung findet und erkennt, wie er vorher die Wirklichkeit falsch interpretiert hat und der nun wirklich alles in Frage stellt und alles auch zurücklässt, um diesen Kampf zu führen. Und er hat gesagt, man muss diesen Kampf führen. Und er hat diesen Kampf aber nie so illusionistisch geführt, sondern er wusste immer, was Sache ist. Aber er hat so gleich gesagt, wer keine Kraft zum Traum hat, hat keine Kraft zum Leben. Das heißt, für ihn waren immer diese beiden Seiten wichtig. Zum einen der ganz konkrete Kampf gegen das System, gegen den Nationalsozialismus, aber zugleich auch, dass man eine Utopie braucht, dass man ein Ziel braucht und dass man immer wirklich den Menschen im Blick und im Fokus hat und weiß, für was man kämpft.
Wie würden Sie denn die Utopie beschreiben, die in dieser Jugend in Deutschland entworfen wird?
In dieser Jugend ist natürlich das Tolle, er kommt aus dem unabhängigen Sozialismus und er kommt natürlich auch mit aus dieser Zeit, aus der Anarchie. Und es war diesen unbedingten Glauben an den Menschen und an das Menschsein und an die Würde des Menschen. Und er stellt immer wirklich den Mensch ins Zentrum und diesen Glauben an den Menschen. Aber für ihn ist ganz klar, und das kann man bei Toller lesen, dass jede Demokratie immer eine wehrhafte Demokratie sein. Dass es nicht nur etwas Abstraktes ist, dass man die Verantwortung für die Zustände an die Macht delegiert, wie wir es immer noch gern machen. Es sind immer die anderen, die verantwortlich sind, die Politiker, sondern er führt das alles so praktisch in schillerscher Tradition, er führt das alles ganz radikal zurück auf den Einzelnen selbst. Das heißt, jeder trägt Verantwortung und hat diese Verantwortung auch zu tragen, damit eine andere Zukunft möglich ist, damit dieses Land veränderbar ist. Und das, glaube ich, ist an diesem Buch so faszinierend, dass er einfach Situationen zeigt und da merkt, da ist er manchmal in Dilemmata, er weiß nicht, was er tun soll in diese Richtung, welche Entscheidungen er treffen soll, er muss Entscheidungen über Leben treffen, er versucht in jeder Situation, sich für den Menschen zu entscheiden. Und das ist einfach ganz krass, weil er ist auf einmal ein politischer Führer. Und er hätte auch dort Entscheidungen treffen können, die politisch sinnvoller gewesen wären oder die vielleicht Levinet oder die Kommunisten getroffen haben. Und er setzt immer dann auch sein eigenes Leben, seine eigene Sicherheit, alles auf dem Spiel, wenn es darum geht, einen Menschen oder ein Menschenleben zu retten. Und er wollte einfach, dass diese Münchner Räterepublik niemand an die Wand stellt, wie es danach die Weißen gemacht haben.
Albert Ostermayer, Ernst Tollers Eine Jugend in Deutschland ist Autobiografie und gleichzeitig, das klingt ja schon an in unserem Gespräch, Zeitreflexion. Wir erfahren viel über den Krieg, wir erfahren über die Revolution und auch aus der Perspektive der Haft in der Nähe von Augsburg werden der Aufstieg Hitlers in München und auch der Putsch von 1923 geschildert, ebenso die bedrückende Situation, die dann mit dem folgenden Rechtsruck in Deutschland verbunden ist. Toller schreibt über den Antisemitismus, den er erleiden musste und er blickt am Ende des Buches auf Europa voller Sorge. Es heißt, im Tornado des Krieges, der mit steigenden Rüstungsaktien sich kündet, stürzt sich Europa in den Abgrund des Selbstmords. Am Ende doch ein sehr pessimistisches Buch, oder?
Auf der einen Seite ja, denn es endet ja, man kann das ja parallel lesen zu dem Zauberberg von Thomas Mann. Es ist so, dass er einfach, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Analyse nichts beschönigt, sondern dass sie in dem Moment auch Auftrag und Ermutigung ist. Das heißt, dieses Europa steht vor dem Abgrund. Und das ist ja diese Seite an Toller, die wenigsten kennen. Und zwar ist es diese, dass er präzise das System auseinandernimmt, das analysiert, dass er genau beschreibt und hat es ganz viel, in ganz vielen Essays, hat er genau beschrieben, wie der Nationalsozialismus zur Macht kam, wie er funktioniert, welche Mechanismen er hat, vor allem, wie er die Medien manipuliert, wie er die Medien für sich benutzt, wie seine Propaganda ja immer mehr durchgreifend ist. Und deswegen hat ihn ja Goebbels als einen der Hauptfeinde des Nationalsozialismus identifiziert und gebrandmarkt. Und das war ja ganz, ganz wichtig. Und dass dieser Ernst Toller einfach gewusst hat, wie Goebbels denkt, wie der Nationalsozialismus funktioniert und wie er zu seinen Erfolgen kommt. Und das hat er immer wieder wirklich ins Spiel gebracht. Und er hat dafür, wenn man es jetzt im Gegensatz zu Brecht nimmt, auch sein eigenes Schreiben und seinen eigenen literarischen Erfolg immer wieder zurückgesetzt. Und immer wieder, wenn es zu den entscheidenden Punkten gab, sich politisch zu engagieren, wie er später für den Spanischen Bürgerkrieg und die Kinder des Spanischen Bürgerkriegs, oder jetzt sich zurückzuziehen und Weltliteratur zu schreiben, hat er sich immer für das Engagement entschieden.
Also ich denke, auch in dieser Hinsicht ist es natürlich vieles zu erfahren in der Beschäftigung mit Ernst Tollers Lebensgeschichte und mit seiner Autobiografie Eine Jugend in Deutschland. Albert Ostermayer, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen, alle freie Geister, alle Demokraten, musste Ernst Toller 1933 ins Exil gehen. erst im Lauf der Zeit, das wissen wir an dieser Situation, vertrieben aus dem Land, vertrieben aus der Sprache, innerlich zerbrochen. Aber trotzdem mit Blick auf unsere Gegenwart, inwiefern kann dieser Text, kann diese Autobiografie Eine Jugend in Deutschland uns auch vieles eröffnen, was wir mit Blick auf unsere eigene Zeit sehen? Das macht sie ja dann auch nochmal besonders.
Ich würde mal mehr ausholen. Ein Buch, das uns wirklich fehlt in Deutschland, ist die Fortsetzung. Weil er hat ja dann gearbeitet, er wollte es nicht, aber er war dann so engagiert für den spanischen Bürgerkrieg und wurde dafür natürlich auch im amerikanischen Exil von allen Seiten angegriffen. Aber er hat sich da eigentlich nur für die Kinder wirklich konzentriert, wollte denen helfen, hat Hilfsaktionen in der ganzen Welt gestartet, war übrigens maßgeblich dafür, dass Amerika sich dann gegen Deutschland im Krieg engagiert hat. Also er hat da wirklich alles gemacht, dass Amerika nicht neutral bleibt oder sich auf die Seite der Nazis schlägt. Und für ihn war, und ich glaube, das kann man aus diesem Buch lesen, oder das fand ich immer das Wichtigste, er hat gesagt, Menschsein ist ein Luxus, den man bezahlen muss. Was nichts anderes heißt, dass zu Menschsein und zu diesem Privileg in einer Demokratie zu leben, es genauso gehört, Haltung zu zeigen, Gesicht zu zeigen, Haltung zu haben und zu wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es einfach auch demokratische Pflichten gibt und dass jeder für ein besseres Leben und für ein Leben in Würde und für diese Gleichberechtigung, dass man für die kämpfen muss, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man sich nicht zurücklehnen kann, sondern dass jede Einzelne gefordert ist, für diese Ideale dafür zu kämpfen und auch dann, wenn man einen persönlichen Preis dafür zahlen muss. Und er hat immer wieder in seinem Leben diesen persönlichen Preis dafür gezahlt und ich denke, da ist er vor allem für Jugendliche, kann er dort ein ganz, ganz großes Vorbild sein, eben indem man einfach nicht nur in der Masse manipulativ also verschwindet, sondern dass man immer wieder Nein sagt und dass man immer wieder Stopp sagt und dann sagt, so nicht, aber anders. Das ist einfach die große Qualität von Toller. Und dieses Buch ist wirklich eine Stärkung der Seele, eine Stärkung des Herzens und eine Stärkung der Wehrhaftigkeit.
Ein Buch, zu dem Sie selber immer wieder lesen, zurückkehren?
Ja, ich komme immer wieder zu Toller zurück, denn es war ja mein allererstes Stück, war ja Zwischen zwei Feuern über Ernst Toller und seinen Selbstmord damals im Hotel Mayfair in New York. Und ich lese immer wieder Toller. Ich nehme immer wieder seine Bücher in die Hand, seine Briefe und bin nach wie vor fasziniert von ihm. Ich habe natürlich danach auch genauso viel und steht bei mir immer Toller und Brecht. Und das macht es ja immer wirklich faszinierend zu sehen, wie beide eigentlich für das gleiche kämpfen, aber so ganz verschiedene Wege gehen. Und es tut auch wirklich gut in unserer Zeit, sich wirklich wieder diese autobiografischen, aber auch literarischen Texte in die Hand zu nehmen und zu sehen, wo die Parallelen zu heute sind und welche Entscheidungen getroffen sind und was man machen konnte. Und ich denke, wir sollen einfach nicht so enden wie der Frosch im Wasserglas.
Und gleichzeitig eben auch zu entdecken, wir haben hier auch das Buch, die Lebensgeschichte eines großen Humanisten, der uns, glaube ich, auch mit seiner Haltung vieles nochmal heute eröffnen kann.
Ja, einer der größten Humanisten überhaupt in dem Sinn und auch immer so ein Typ, eben wie der Zauberberg, wie Settembrini und der immer ja, an das Herz glaubt, an die Vernunft glaubt und da leidenschaftlich dafür gekämpft hat und aber auch erst, und das ist ja auch das Schöne an Jugenddeutschland, er war ja nicht als Held geboren. Er ist ja jemand, der durch ganz viele Irrungen und Wirrungen gegangen ist, der gescheitert ist, der gefallen ist, der sich getäuscht hat, in die falsche Richtung gerannt ist und der dann immer mehr zu sich selbst gekommen ist, in Verantwortung hineingestoßen worden, die unglaublich waren. Auf einmal ist er plötzlich Ministerpräsident in Bayern. Man muss sich das ja mal vorstellen. Und hier in Bayern, wo die sagen, was jetzt, so ein Preis, und auf einmal ist der Ministerpräsident. Aber er hat sie dann alle für sich gewonnen. Und er zeigt, wie man in so einer historischen Situation dann auch wachsen kann und über sich selbst hinauswachsen kann. Und was auch, finde ich, ganz wichtig ist, diese Sprache von Eine Jugend in Deutschland ist wirklich auch eine unglaublich schöne Sprache, die sowohl poetisch ist, aber wirklich immer auf dem Punkt ist. Es ist toll lesbar und das kann jeder Jugendliche lesen. Und ich denke, ja, wie am Anfang schon gesagt, das sollte unbedingt Pflichtlektüre werden.
Albert Ostermeier im Gespräch über einen der Autoren seines Lebens, über Ernst Toller und seine Autobiografie Eine Jugend in Deutschland. Albert Ostermeier, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte, gerne.
der Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Heute mit Ernst Tollers Autobiografie Eine Jugend in Deutschland. Mit einem der wichtigen Bücher aus der Weimarer Republik und aus der deutschsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert überhaupt. Der Schauspieler Thomas Letto, Ensemblemitglied im Münchner Residenztheater und dort etwa in der Rolle des Agamemnon oder auch als Walfänger in der Moby-Dick-Inszenierung zu erleben, hat aus Ernst Tollers Buch gelesen. Nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik im Frühjahr 1919 wurde Ernst Toller zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt. Im letzten Teil seiner Autobiografie schildert er die Situation im Gefängnis Niederschönenfeld. Thomas Letto liest Ernst Toller.
Im kaiserlichen Deutschland saßen auf Festungen Offiziere und Duellanten, auch die Beleidiger seiner Majestät. Sie alle ließen es sich gut gehen, aßen und tranken, spazierten tagsüber in die Stadt und bändelten mit den schönen Bürgertöchtern an. Diese heitere Haft ist verschwunden. Der bayerische Justizminister hat sich für uns sozialistische Gefangene eine eigene Art Festung erdacht. Ein Mittelding zwischen Gefängnis und Zuchthaus, nennt sie der Reichsjustizminister Radbruch. Spazieren gehen dürfen wir nicht mehr. Unsere Frauen und Freunde dürfen uns nicht mehr frei besuchen. Jeder Brief wird zensuriert. Wir essen die Dampfkost der Gefängnisküche. Die Haft gleicht nur in einem Punkt der Strafe, die die Richter uns diktierten. Wir werden mit Herr angeredet. Zum Zeichen, dass wir, wie die bayerische Sprache sagt, eine Ehre haben. Dabei wissen wir nicht, ob die Rechte von heute uns morgen bleiben. Alles ist ungewiss. Einmal werden die Zügel gestrafft, einmal gelockert. Politische Stärke oder Schwäche der Regierung verspüren wir an unserem Leibe. Anfangs hausen wir in verschiedenen Gefängnissen. Nach einigen Monaten treffen sich alle im alten Jugendgefängnis Niederschönenfeld bei Rhein am Lech. In der sumpfigen, nebligen Ebene zwischen Lech und Donau liegt der dreiflügelige, nüchterne Zellenbau mit seinen kahlen Höfen, seinen hohen Mauern. Die Zellen sind schmal. Wenn ein Mensch sich an die eine Wand lehnt, berührt er mit ausgestreckter Hand die andere. Tagsüber bleiben die Zellentüren offen. Wir gehen im Käfig des schmalen Korridors auf und ab, auf und ab. Draußen vorm Gitter wachen Tag und Nacht die Wärter. 100 politische Gefangene beherbergt Niederschönenfeld. Menschen aus allen Klassen, allen Berufen. Die meisten hoffen, die Haft werde nur kurz währen. Eine neue Revolution werde sie befreien, morgen, übermorgen, nächste Woche. Berichten die Zeitungen von einem Streik, träumen sie dem Streik, werde der Generalstreik folgen, der die Kerkertüre öffnet. Wagt einer dagegen zu sprechen, verfolgt ihn wütender Hass der anderen. Du bist schuldig, dass wir nicht frei werden, sagt mir ein Kamerad, weil du nicht daran glaubst. Die ersten Monate leben die Gefangenen in brüderlicher Verbundenheit. Sie teilen Lebensmittel und Geld, sie teilen Gefühle und Gedanken. Die Sucht des Bekennens hat sie gepackt. Sie bekennen ihr Leben, ihre Taten, ihre Schuld. Alles soll der eine vom anderen wissen. Sie entblößen die dunkelsten Regungen. Sie zeigen sich Briefe der Frauen und Mütter. Nichts darf fremd und verborgen bleiben. Bald kennt einer den anderen. Sein Leben, seine Art zu denken, seine Art zu sprechen, die Mechanik seines Fühlens, seinen Geruch und den Ton seiner Stimme. Er weiß, was er auf diese Frage antworten wird und was auf jene. War am Anfang jeder bemüht, liebevoll in den anderen sich zu versenken. Jetzt ist er die Nähe des Nächsten satt. Er kann ihn nicht ertragen. Er wirft ihm vor, was der andere ihm einst anvertraute. Die Haft macht ihn krank, die Einsamkeit böse. Die Gegenwart ein Alp. Man stößt ihn fort. Die Vergangenheit allein ist wert, von ihr zu sprechen. Jeder Tag, jede Stunde, seitdem die Revolution begann, wird geweckt zu neuem Leben. Man berauscht sich an Kämpfen, die längst vergessen, an Worten, die längst vermodert, an Gefühlen, die längst gestorben sind. Beim gemeinsamen Essen entbrennen politische Diskussionen von fanatischer Besessenheit. Nur ein Thema kennen alle, die Räterepublik. nur eine Hoffnung, die Weltrevolution. Wehe denen, die nicht glauben, dass ein revolutionäres Morgenrot dem nächsten Tag leuchtet. Verräter sind sie, Kleinbürger, Konterrevolutionäre. In Deutschland zerfällt die Arbeiterbewegung. Die Parteien spalten sich wieder und wieder, Gruppen und Sekten entstehen. Das Gleiche wiederholt sich im Gefängnis, aber während draußen die Handlungen der Menschen durch sinnliche Wirklichkeiten gehemmt und gelenkt werden, fehlt hier in der dünnen Luft der Haft jede Möglichkeit der Korrektur. Es bilden sich Parteigruppen, die einander verfolgen, verleumden, schlagen. Der Hass ist umso größer, je mehr Gemeinsames sie haben. Eine kommunistische Gruppe verbietet ihren Mitgliedern, mit Angehörigen einer anderen kommunistischen Gruppe zu sprechen. Im Mittelalter schlugen die Mönche um eines Buchstabens willen sich tot. Ein Bauer aus der Holladau ist überzeugter Pazifist. Er erzählt, wie er Weihnachten 1919 anderen Bauern die Friedenspredigt von Eisner vorlas. Da hätten die Menschen gesehen, was Krieg sei, da wären ihnen die Augen aufgegangen vor Entsetzen. Tränen hätten sie vergossen, auch ihnen hab's gewirkt. Eine halbe Stunde später sprechen wir vom Krieg. Wir haben an der gleichen Front gekämpft, bei Pont-à-Mousson. Wann warst denn du da? Fragt er mich. 1915. 1915? Da war ja Stellungskrieg. Da war ja nichts mehr los. Weißt du, als ich da war Bewegung. Das war Gaudi. Den Franzosen haben wir das Messer in den Bauch gestoßen, dass es nur so geschnackelt hat. Ein Mann namens Adolf Hitler wurde in München zu einigen Monaten Gefängnis verurteilt, weil er eine Versammlung der Bayerischen Königspartei zu sprengen versuchte. Unter seiner Führung drangen Leute mit erhobenen Stühlen auf das Rednerpodium. Es entspann sich eine Saalschlacht. Ärzte mussten einigen Verwundeten beistehen. Um den Mann Adolf Hitler scharen sich unzufriedene Kleinbürger, frühere Offiziere, antisemitische Studenten und entlassene Beamte. Sein Programm ist primitiv und einfältig. Die Marxisten und die Juden sind die inneren Feinde und an allem Unglück schuld. Sie haben das unbesiegte Deutschland hinterrücks gemeuchelt und dann dem Volk eingeredet, Deutschland hätte den Krieg verloren. Die äußeren Feinde sind die Franzosen. Eine verkommene, vernegerte Rasse. Der Krieg gegen sie ist unvermeidlich und darum notwendig. Die nordische deutsche Rasse ist allen anderen überlegen. Gott habe ihn, den Hitler, dazu berufen, Marxisten und Juden auszurotten. Hitler stachelt das Volk zu wütendem Nationalismus. Ich erinnere mich nicht vor 2 Jahren, als wir inneren Feinde gegen das Unrecht des Friedens von Versailles zu kämpfen begannen, Hitlers Namen gehört zu haben. Auch in der Revolution hat er geschwiegen. Ein Gefangener erzählt mir, er sei dem österreichischen Anstreicher Adolf Hitler in den ersten Monaten der Republik in einer Münchner Kaserne begegnet. Damals hätte Hitler erklärt, er sei Sozialdemokrat. Der Mann sei ihm aufgefallen, weil er so gebildet und geschwollen dahergeredet hätte. Wie einer, der viel Bücher liest und sie nicht verdaut. Doch habe er ihn nicht ernst genommen, weil der Sanitätsunteroffizier verraten hätte, im Krieg sei der Hitler, als er von der Front zurückkam, schwer nervenkrank in einem Lazarett gelegen, blind. Plötzlich habe er wieder sehen können. Diese nervöse Erblindung macht mich nachdenklich. Welche Kraft muss ein Mensch haben, dass er blind werden kann vor einer Zeit, die er nicht sehen will? Reiche Fabrikanten unterstützen den Hitler. Er wütet auch gegen die Gewerkschaften, und sie gebrauchen ihn als Prellbock. Bayern und das Reich bekriegen sich in Pressefäden. Der bayerische Kurier weiß endlich, woher die bayernfeindlichen Nachrichten stammen. Aus der Festung Niederschönenfeld. Ich bin der geheime Spion, der seinen Vetter, den preußischen Staatskommissar Weißmann, unterrichtet. Ich bin mit Herrn Weißmann weder verwandt noch kenne ich ihn, und meine Briefe werden zensuriert. Das schreibe ich der Freiheit, der Berliner Zeitung. Der Festungsvorstand beschlagnahmt meinen Brief. Ich beschwere mich beim Ministerpräsidenten Graf Lerchenfeld. Ich bin inzwischen bayerischer Landtagsabgeordneter geworden. Und wenn der Landtag mich auch verhindert, mein hohes Amt auszuüben, leite ich daraus wenigstens das Recht her, mit dem Ministerpräsidenten telegrafisch zu verkehren. Das Telegramm wird beschlagnahmt. Das vorhandene Personal reiche nicht aus, um beliebiges Absenden von Telegrammen zu gestatten, lässt mir der Festungsvorstand durch den Oberaufseher mitteilen. Ich will erwidern, dass der Vorstand dazu kein Recht habe. Der Oberaufseher unterbricht mich, packt mich an den Schultern und stößt mich aus dem Zimmer. Sie dürfen mich nicht angreifen, sage ich. Ich werde mich über Sie beschweren. Ich habe Sie nicht angegriffen, schreit der Oberaufseher. Sie lügen. Nicht ich lüge, sage ich. Eine Stunde später werde ich zum Festungsvorstand gerufen, dem Staatsanwalt Hoffmann, einem zärtlichen Vater. Oft stand ich am Gitterfenster und sah ihm zu, wie er mit seinem Kind spielte. Jetzt sitzt er breit, sein kurzes Kinn eingezogen, den wulstigen Nacken versteifend, auf seinem Stuhl. Die fleischige Linke trommelt auf der Tischplatte, die Rechte zückt drohend ein Papier. »Hier ist eine Meldung, Sie haben einen deutschen Mann der Lüge geziehen. Ich bin ebenso wie der Oberaufseher in Deutschland geboren. Antworten Sie auf meine Frage.« »Ja, der Oberaufseher sprach die Unwahrheit. Er hat mich...« »Sie geben die Meldung zu?« »Ich verfüge einzelhaft bis auf Weiteres, 3 Tage Bettentzug, Hofentzug, Schreibverbot und die üblichen Nebenstrafen.« Aufseher führen mich in die Einzelhaftzelle. Ich fasse Minuten nicht, dass ein Mensch diese Gewalt über mich übt. Ich brülle, trommle gegen Tür und Wände. Der Aufseher öffnet die Tür. Ich packe den Schemel und bin mir im gleichen Augenblick unheimlich bewusst, dass ich zum Mörder werden könnte, dass niemand vor solcher Tat gefeit ist. Ich muss etwas tun. Ich muss diesem Staatsanwalt zeigen, dass seine Gewalt Grenzen hat. Ich trete in den Hungerstreik. Hunger tut nicht weh am ersten Tag. Am zweiten fühlt man im Magen bohrenden Schmerz. Am dritten beginnt der Mensch zu fiebern. Dumpf und fühllos vergisst er den Hunger. Am 4. Tag abends wird die Strafe des Bettentzugs aufgehoben. Zeitungen hatten sich meiner angenommen. Ich breche den Hungerstreik ab und bitte um etwas Nahrung. Der Aufseher bringt mir eine Tasse Wasserkakao und ein Stück Brot. Ich stürze die Bissen hinunter. Jetzt kommt der Hunger wieder. Ich warte eine halbe Stunde. Ich halte es nicht mehr aus vor Hunger. Ich bitte den Aufseher um ein Stück Brot. Der Herr Staatsanwalt hat nur ein Stück Brot erlaubt. Wieder kriecht eine halbe Stunde. Ich werde verrückt vor Hunger. An diesem Abend spielt die Volksbühne in Berlin zum ersten Mal mein Drama »Masse Mensch«. Ach, mir wäre ein Stück Brot lieber. Ich klingle wieder nach dem Wärter. »Was wollen Sie?« Ich schreie den Aufseher an. Ich verlange, dass Sie den Staatsanwalt fragen, ob Sie mir Brot bringen dürfen. Wie ein Hund, der die Stimme seines Herrn hört, zuckt der Aufseher zusammen. Mein barscher Ton weckte den Untertanen. Er schlägt die Hacken zusammen und geht zum Staatsanwalt. Eine Viertelstunde später wird die Zellentür aufgeschlossen. Endlich bekomme ich Brot. Der Herr Staatsanwalt lässt sagen, er habe nur ein Stück Brot gestattet. Dabei bleibt es. Sie hätten nicht in den Hungerstreik treten sollen. Strafe muss sein, lässt er Ihnen auch sagen. Der Aufseher schlägt die Tür zu und dreht das Licht ab. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Im Dunkel taste ich nach dem Tisch und suche zerstreute Brotkrumen. Am nächsten Morgen verweigert der Magen die Kaffeebrühe. Die Staatsanwälte, die man aus München nach Niederschönenfeld versetzt hat, verzeihen uns nicht, dass wir sie klein gesehen haben, dass sie sich vor uns fürchteten, dass sie bereit waren, sich auf den Boden der Tatsachen zu stellen. Wenn sie uns schikanieren, rächen sie sich für ihre eigene Feigheit. Ein Verlag in London schickt mir die englische Buchausgabe von »Masse Mensch«. Das Buch wird wegen Fremdsprachigkeit beschlagnahmt. Der Herausgeber einer Anthologie bittet mich um einen Beitrag. Ich schicke eine kleine Erzählung. Die Erzählung wird beschlagnahmt. Da ich keine Abschrift besitze, bitte ich um Rückgabe. Bewilligt, antwortet der Staatsanwalt. Wenn Toller sich verpflichtet, niemals von der Tatsache der Beschlagnahme Erwähnung zu tun. Ich bitte den Staatsanwalt um die Erlaubnis, für meinen Hut einen Karton zu besorgen. Abgelehnt aus Sicherheitsgründen, heißt seine Antwort. Hut kann man auch in Zeitungspapier oder dergleichen einhüllen, falls er hier nicht benötigt wird, heimsenden. Ich schreibe an einen Freund nach Berlin eine Karte. Sie enthält die Worte: Beste Grüße sendet Ihnen E.T. Die Karte wird wegen verschleierten Inhalts beschlagnahmt. Nach den Festungsbestimmungen dürfen wir Zeitungen halten. Während eines Monats wird die Frankfurter Zeitung 22 Mal, die Freiheit 20 Mal, die Rote Fahne 30 Mal beschlagnahmt. M. wird mit Einzelhaft bestraft, weil er beim Rapport eine Bewegung mit dem linken Fuß machte, mit der er dem Vorstand seine Nichtachtung bezeugen wollte. Der Festungsgefangene Walter erhält Einzelhaft zwecks Charakterfeststellung, weil an seinem Bett ein Eisenlocker ist. Walter beschwert sich. Am nächsten Tag werden ihm 8 Tage hartes Lager diktiert, weil er sich beschwert hat. Walter beschwert sich beim Oberstaatsanwalt. Weil er gewagt hat, sich wieder zu beschweren, wird er mit 3 Tagen Wasser und Brot bestraft. Der Festungsgefangene Erich Mühsam erlaubt sich, den Vorstand auf den krankhaften Geisteszustand von W. aufmerksam zu machen. Mühsam wird mit 7 Wochen Einzelhaft bestraft. Es soll Mühsam Gelegenheit gegeben werden, schreibt der Vorstand, darüber nachzudenken, ob es ihm zukommt, durch die Einmischung in die Angelegenheiten der anderen Gefangenen sich eine Führerrolle anzumaßen. Einige Wochen später muss Walter in eine Heilanstalt überführt werden. Der Festungsgefangene T.A. wird während eines Jahres mit 149 Tagen Einzelhaft, 243 Tagen Schreibverbot, 70 Tagen Hofentzug, 168 Tagen Besuchsverbot, 217 Tagen Paketverbot, 14 Tagen Bettentzug, 8 Tagen Dunkelarrest und 24 Tagen Kostentzug bestraft. Im Reichstag rechtfertigt der bayerische Staatsanwalt Emminger unsere Behandlung, die Gefangenen Niederschönenfels seien rote Bestien. Der Mörder Eisners, Graf Arco, ist nicht bei uns. Für ihn wurde eine eigene Festung in Landsberg am Lech bestimmt. Für ihn gelten die Strafverschärfungen nicht. Er vergnügt sich in der Stadt und auf benachbarten Gütern. Ich fasse das Leid nicht, das der Mensch dem Menschen zufügt. Sind die Menschen von Natur so grausam? Sind sie nicht fähig, sich hineinzufühlen in die Vielfalt der Qualen, die stündlich, täglich Menschen erdulden? Ich glaube nicht an die böse Natur des Menschen. Ich glaube, dass er das Schrecklichste tut aus Mangel an Fantasie, aus Trägheit des Herzens. Habe ich nicht selbst, wenn ich von Hungersnöten in China, von Massakres in Armenien, von gefolterten Gefangenen auf dem Balkan las, die Zeitung aus den Händen gelegt und ohne innezuhalten mein gewohntes Tagwerk fortgesetzt? 10.000 Verhungerte, 1.000 Erschossene. Was bedeuteten mir diese Zahlen? Ich las sie und hatte sie eine Stunde später vergessen, aus Mangel an Fantasie. Wie oft habe ich Hilfesuchenden nicht geholfen, aus der Trägheit meines Herzens? Würden Täter und Tatlose sinnlich begreifen, was sie tun und was sie unterlassen? Der Mensch wäre nicht des Menschen ärgster Feind. Die wichtigste Aufgabe künftiger Schulen ist, die menschliche Fantasie des Kindes, sein Einfühlungsvermögen zu entwickeln, die Trägheit seines Herzens zu bekämpfen und zu überwinden.
Ernst Toller, eine Jugend in Deutschland. Thomas Letto las aus der Autobiografie des Schriftstellers in der Regie von Irene Schuck. Ernst Tollers Buch gibt es in verschiedenen schönen Ausgaben, unter anderem bei Reklam, kommentiert von Wolfgang Frühwald und zuletzt in der anderen Bibliothek, herausgegeben von Ernst Pieper. Von Albert Ostermeier, der uns hier ein wenig über Ernst Toller erzählt hat, ist zuletzt der Gedichtband Juba erschienen, im Steidel Verlag. Soweit der Bayern 2 Podcast Buchgefühl Reden und Lesen. Danke fürs Zuhören, sagt Nils Beintger.